Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Mit Christopher Ricke.
Irgendwie ist es schwierig in dieser Adventszeit. Es ist ja die Zeit der Erwartung. Man hofft auf die Ankunft des Herrn, des Erlösers. Und gleichzeitig kippt das Weltklima, fallen in den Entwicklungsländern die Ernten aus, steigt der Meeresspiegel. Das alles klingt ja eher nach Apokalypse als nach himmlischen Chören. Da singt eben gerade keiner: Christ, der Retter ist da. Also brauchen wir in dieser Zeit etwas Ermutigung, und die erbitte ich jetzt von dem evangelischen Theologen, Zen- und Yogalehrer Michael von Brück. Der hat gemeinsam mit dem Dalai Lama das Buch Wagnis und Verzicht vorgelegt, eine ermutigende Botschaft. Das ist das Kondensat eines mehrtägigen Gesprächs von Brücks mit dem Dalai Lama. Herr von Brück, die Menschheit zerstört gerade sich selbst und den Planeten, und Sie werben für Geduld und kluge Balance. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Woher kommt Ihr beider Optimismus denn?
Ich glaube, er kommt bei uns beiden, und wir kennen uns ja nun schon über Jahrzehnte, er kommt bei uns beiden aus der Erfahrung, dass das Bewusstsein und damit die Einstellungen und damit die Erkenntniskraft des Bewusstseins, aber auch die Gefühlsintensität, also die emotionale Kraft, tatsächlich sich ändern können und trainiert werden können. Wir sind also nicht festgelegt, wir haben nicht einen bestimmten Charakter, sondern wir sind tatsächlich in einer Entwicklung begriffen, und der Mensch kann diese Steuerung seines eigenen Bewusstseins selbst in die Hand nehmen. Das ist etwas Besonderes, das haben Tiere in diesem Maßen nicht so, die können zwar auch lernen, aber diese Selbstreflektivität und damit auch die, ich würde mal sagen, Ausschöpfung der Möglichkeiten, die im menschlichen Bewusstsein liegen, die haben die meisten Menschen überhaupt noch nicht entdeckt. Sondern das ist ein Potenzial, was nun eben, Sie erwähnten die ökologische Katastrophe, was heute notwendig ist, damit Menschen überhaupt überleben. Und unsere Überlegung ist nun die Evolution hat immer dafür gesorgt, dass die Spezies oder die Gruppen in einer Spezies, die sich am besten anpassen, tatsächlich einen Überlebensvorteil haben. Der Mensch muss sich an die neu gegebenen Verhältnisse, und die hat er zum Teil ja oder zum großen Teil selbst geschaffen durch seine Technologien, muss sich also tatsächlich auch emotional und kognitiv anpassen. Tut er das nicht, stirbt er aus. Das ist natürlich durchaus eine Möglichkeit. Aber tut er das, dann bedeutet das einen sehr tiefgreifenden Bewusstseinswandel. Und ich sage immer gerne, ich sage das auch zu meinen Studenten, wir Menschen sind offensichtlich erst in der Halbzeit der Evolution. Wenn man es auf die individuelle Entwicklungsgeschichte vielleicht herunterbricht, könnte man sagen, wir sind alle in der Pubertät. Und so benehmen sich ja auch die meisten. Aber die Entwicklungsmöglichkeit ist da.
Jetzt gab es ja dieses lange mehrtägige Gespräch mit dem Dalai Lama. Da haben ja keine Biologen und auch keine Darwinisten miteinander gesprochen, sondern ein Theologe und ein hoher buddhistischer Geistlicher. Gibt es da eine gemeinsame, auch spirituelle Basis?
Ja, auf jeden Fall. Schauen Sie, wir sind seit Jahrzehnten verbunden und haben mehrmals das Experiment gewagt, was sich auch in diesem Buch niedergeschlagen hat. Er interpretiert einen christlichen Text und ich interpretiere einen buddhistischen Text, und dann sprechen wir darüber. Er hat mir mal scherzhafterweise gesagt, naja, du bist ja halb Buddhist, 50% Buddhist und 50% Christ. Und ich sage, nein, ich versuche jedenfalls 100% Christ und 100% Buddhist zu sein. Das heißt, er hat auch ganz viel gelernt und an Erfahrungen gesammelt in seiner Begegnung mit Christen über die Jahrzehnte hinweg, und nicht nur einzelnen Menschen, sondern dem institutionellen Setup des Christentums, und seine enorm engagierte und eben in sozialen Kategorien denkende Persönlichkeit ist davon ganz wesentlich geprägt. Und umgekehrt ist es bei mir, ich bin selbst ja eben, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, buddhistischer Lehrer, obwohl ich gleichzeitig christlicher Pfarrer und Universitätsprofessor bin für Religionswissenschaft. Ja, das hat sich alles gegenseitig befruchtet, würde ich sagen. Und natürlich kommt man in so einer Vita, in so einem Lebensprofil und das ist bei beiden so, ist, er ist aus seiner Tradition herausgewachsen und ich bin aus meiner herausgewachsen, jeweils in die moderne Welt hinein. Kommt man also in einer solchen Situation zu neuen Erkenntnissen, vielleicht auch zu neuen Rahmen, in dem man die alten Botschaften der jeweiligen Religion neu erlebt, neu denkt und neu nachempfindet.
Ich sehe schon, ich habe ja ein bisschen heute die Rolle des Pessimisten. Jetzt sage ich mal, wir haben 2500 Jahrtausende Buddhismus hinter uns, 2000 Jahrtausende Christentum. Sie sagen, in der Evolution sind wir gerade mal in der Pubertät. Hinduismus, Judentum sind noch viel älter. Aber die Welt ist in einer schlechten Verfassung.
Nun, ich denke, wenn man ganz nüchtern in die Geschichte schaut, es hat durchaus etwas gebracht. Nicht wahr, dass wir heute, sagen wir mal, Genozide nicht als selbstverständlich hinnehmen und so ist es, sondern dagegen protestieren. Das ist eine Geschichte der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins und dazu haben die Religionen ganz erheblich beigetragen. Natürlich gibt es auch schon immer die andere Seite und auch heute, dass sich auch Religionen als, wie Goethe sagt, Mischmasch von Irrtum und Gewalt erweisen. Das ist wahr, das ist so und das ist die Tragik der Religionen. Und die wirkt sich auch heute aus, denn wie wir sehen, sind die Religionen keineswegs immer und leider wohl auch in seltenen Fällen Teil der Lösung der Probleme, sondern sie sind eher Teil des Problems selbst. Dennoch denke ich, ob wir genug Zeit haben, ob wir wirklich die Geduld, die wir brauchen, um uns zu verändern, haben und nicht die Welt vorher zerstören, das weiß ich nicht. Und das weiß auch der Dalai Lama nicht und wir spekulieren auch nicht darüber. Entscheidend ist, die Kraft zum Mut zu entwickeln, jetzt anzupacken und jetzt zu verändern. Und zwar beides gleichzeitig. Die eigenen Bewusstseinszustände, die eigene Haltung durch Meditation, durch Bewusstseinstraining, wie wir das auch ganz nüchtern nennen, und die gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse, die gegenwärtig ja so irrational und verkehrt sind, dass sich eigentlich alle selbst schaden. Und das ist nicht nachvollziehbar. Und wer das einsieht und wer es begreift, das ist ganz stark eine Sache der Bildung, wer das begreift, wird lernen, anders zu leben.
Aber die, die es begriffen haben, und das sind ja nicht wenige, die zweifeln ja an der Wirksamkeit des individuellen Handelns. Beispiel, ich kann ja gerne weniger Auto fahren, nur ich kann das Klima nicht retten. Und auch wenn es 10.000 andere tun, das reicht auch nicht.
Natürlich. Ist das immer eine Frage der Rechnung, nicht? Wenn es 100.000 oder 1 Million andere tun, dann ist es schon viel. Aber natürlich muss beides gleichzeitig geschehen, nicht? Und es ist aber so, wenn wir in die Zeitung schauen und vielleicht auch in ihren Sender hören, dann erleben wir ja beides. Wir erleben katastrophale Nachrichten, aber gleichzeitig, und das ist sowohl die Erfahrung des Dalai Lama in seinem nun wirklich weit gespannten Netz von Kontakten weltweit und ist auch meine Erfahrung, auch von einem weltweit gespannten Netz, gleichzeitig gibt es derartig viele höchst erfreuliche Aktivitäten, höchst engagierte Menschen, die für Gerechtigkeit, für ökologische oder wie ich lieber sage, ökosophisches Verhalten und Produktionsweisen nicht nur plädieren, sondern sich darum kümmern, Aktionsgruppen bilden, weltweit in allen Kontinenten, in einer Weise, das hat es noch nie gegeben. Darüber wird viel zu wenig berichtet, aber das ist eine Quelle der Ermutigung, diese Dinge passieren, ob es genügend ist und ob schließlich die Regierungen, vor allem natürlich auch die Lobbys der entsprechenden Wirtschaftsinteressen, so stark unter Druck geraten, dass sie sich auch auf der Makroebene verändern, das weiß ich nicht. Aber auch da sehe ich, dass in den letzten Jahren doch einiges passiert. Es passiert viel zu langsam, völlig klar, aber es geschieht etwas. Das heißt, Menschen verändern sich und ein Bewusstseinswandel ist im Gange. Und das ist erfreulich. Man muss sich da mitbeteiligen und kann sich mitbeteiligen, nicht nur um die Welt zu retten, sondern auch um sich selbst Bedeutung und Sinn zu geben. Schauen Sie, jetzt haben wir gerade wieder diese Weihnachtszeit, dieses sinnlose Gefresse auf den Weihnachtsmärkten und so weiter, was ja auch gesundheitlich eine Katastrophe ist. Das ist doch nicht Weihnachten. Und wenn es gelingt, Menschen, gerade auch Jugendliche, nicht wahr, zu begeistern für eine Idee, sich für etwas einzusetzen, dann ist das was ganz anderes. Und Weihnachten bedeutet, für Christen zunächst mal ja, ja die Gottesgeburt des Menschen und die Menschengeburt Gottes, wenn man so will. Gott und Mensch werden eins. Und die göttlichen Qualitäten, die wir oft jahrhundertelang an den Himmel projiziert haben, die sind auch in uns selbst. Und in dieser Kraft des Geistes sind wir miteinander verbunden und können tatsächlich handeln. Das sieht ein Buddhist, der die Erfahrung gemacht hat, genauso wie ein Christ, der die Erfahrung gemacht hat. Und sicherlich auch ein Muslim, der die Erfahrung gemacht hat.
Interessanterweise ist dieser Buddhist, ist Dalai Lama ja im Westen überaus populär. Er wird auch hier in Deutschland von vielen Nicht-Buddhisten verehrt. Warum eigentlich? Ist das eine Projektion eigener Wünsche und Ideale?
Ich glaube, es ist eher die starke Persönlichkeit des Dalai Lama. Er ist, ja, ich gebrauche dieses Wort, was nun immer so in aller Munde ist und so, er ist authentisch. Und das hängt mit mehrerem zusammen. Auf der einen Seite, er ist zwar das Oberhaupt einer Religion, aber er hat keine Macht. Er ist selbst Flüchtling, ist selbst ein Gebeutelter, verliert aber nicht den Humor und nicht die Geduld und nicht den Mut, Menschen zu ermutigen, wo immer das passiert. Im individuellen Gespräch wie auf großer Bühne. Ich war auch seine Begegnungen zum Beispiel mit Nelson Mandela oder anderen. Ich habe einiges Begegnungen mit Friedensnobelpreisträgern, wo es sowas ja öfters mal gibt, auch miterlebt. Seine charismatische Ausstrahlung ist einfach enorm. Und ich glaube, das spüren die Menschen. Er ist schlicht in dem, was er nach außen transportiert in seinen Vorträgen. Es ist eine schlichte Botschaft, aber sie ist echt. Und er kann ganz genau angeben, was kann ich tun, dass ich mich in diesem Sinne, wie wir es vorhin besprochen haben, verändere. Und zwar nicht mit einem sauertöpfischen Gesicht oder mit einer, wie soll ich sagen, mit einem erhobenen Zeigefinger der Pflicht, sondern er zeigt und zeigt das eben auch an seinem Leben, an seiner Ausstrahlung, diese Selbstveränderung oder diese Selbststeuerung, die macht unglaublich große Freude. Und das ist das, Meditation und dieses in sich selbst, sagen wir mal, Erkenntnisinhalte oder Vernunft und Gefühl und Herz zu vereinen, das ist nicht nur eine mühsame Aufgabe, ist es auch, aber es ist vor allem Quelle der Freude. Und das Lebensgefühl wird dadurch einfach gut. Und das strahlt er aus und ich glaube, deshalb ist er über alle Religionsgrenzen hinweg hochverehrt.
Der evangelische Theologe, Zen- und Yoga-Lehrer Michael von Brück und sein Gesprächsband mit dem Dalai Lama Wagnis und Verzicht. Vielen Dank, Herr von Brück.
Ich bedanke mich auch. Danke.
Die Suche nach Gott führt oft über verschlungene Pfade, manchmal sogar durch mehrere Religionen. Danja Antonovic erzählt uns die Geschichte des Muftis der islamischen Gemeinschaft Serbiens. Das ist ein Mann, der in eine christliche Familie geboren wurde, auf der Suche nach Erkenntnis Kontakt zum Buddhismus hatte und dann im Islam die Erfüllung fand.
Ein Mittag in Belgrad. Der Muezzin ruft zum Gebet, Vogelgezwitscher begleitet ihn. Aus den Ahornkronen lugt das Minarett der Belgrader Bayrakli-Moschee in den Himmel. Im Innern der 100 Quadratmeter großen Moschee lauschen die Gläubigen den Worten von Dr. Abdullah Numan, dem Mufti der islamischen Gemeinschaft Serbiens.
Unsere Aufgabe ist, das Wort Allahs zu verstehen. Muslim zu sein ist kein Ritual, der Gang zur Moschee, keine Theatervorstellung. Nur gerechtes, faires und ehrenhaftes Benehmen zeichnen einen Muslimen aus.
Im Gebäude neben der Moschee warte ich auf meinen Gesprächspartner. Arabische Zeichen auf den Tischen. Lampen mit Ornamenten verziert, niedrige Sofas, gedrechselte Stühle, ein Ambiente wie aus Tausend und einer Nacht. Dann geht die Tür auf. Ein großer Mann mit dunkler Brille und silbergesprenkeltem Bart tritt herein. Er trägt Sandalen, Jeans und ein kariertes Hemd. Ich bräuchte aber ein Foto in offizieller Uniform, sage ich. Nö, sagt er, ein Mufti bin ich auch in Jeans und lacht. Und erzählt von seiner ersten Suche nach Gott in den düsteren 1950er Jahren in Belgrad, als Religion im Kommunismus verpönt war.
Als kleines Kind bin ich ein paar Mal zum Religionsunterricht gegangen, ohne Wissen meiner Eltern. Offiziell hieß es, Religion mache dumm, und ich wollte herausfinden, ob das wirklich stimmt.
Ivan Trifunovic wächst gut behütet in einer bürgerlichen, serbisch-orthodoxen Familie in Belgrad auf, spielt Fußball mit den Nachbarjungs. Kurz vor dem Abitur bleibt er sitzen, weil er rebellische Fragen stellt. Das Abitur wird nachgeholt. Ende der 1960er Jahre ist er 20 Jahre alt. Seine Suche nach Gott führt ihn nach Indien. Bei einem buddhistischen Mönch lernt er meditieren, während er seinen Garten pflegt. Ganz zufällig liest er Bücher über den Islam und in Rajasthan wird aus Ivan Trifunovic Abdullah Numan.
Ich glaubte schon immer, dass es einen Gott gibt, wollte aber wissen, wer dieser Gott ist. Ich wollte den Glauben nicht von außen betrachten, sondern von innen. Und ich fühlte mich, als es soweit war, so glücklich, als ob ich fliegen würde. Als ob ich aus einem Brunnen rettendes Wasser getrunken hätte. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass der Mensch im Islam den Gott und die Wahrheit findet.
Zurück in Belgrad lehnen Mutter und Großmutter Abdullahs neuen Glauben ab. Er leidet darunter. In der Bayrakli-Moschee trifft er seine zukünftige Frau Razia. Sie ist Australierin. Ihr Vater ist ein bosnischer Moslem, ihre deutsche Mutter ist zum Islam übergetreten. Der junge Abdullah verliebt sich in Razia und folgt ihr nach Australien.
Ich habe sie so geliebt und liebe sie noch immer, dass ich mit ihr auch in einem Schuhkarton hätte leben können. Sie aber wollte zurück und so kam ich mit.
Abdullah Numan studiert in Melbourne. Dort macht er sein Diplom in Philosophie, Soziologie und Management. Später promoviert er in arabischen und islamischen Wissenschaften in Mekka. Anschließend unterrichtet er an der Melbourner Uni islamische Wissenschaften, bis er 2017 nach Belgrad gerufen wird. Dieser Mann, dieser hohe islamische Geistliche, dem ich gegenüber sitze, ist mit seinen 69 Jahren noch immer ein Belgrader Junge, voller Anekdoten, scherzend, lachend. Als ich ihn frage, ob seine Frau und seine Tochter verschleiert sind, wird er ernst.
Nein, das haben sie selbst entschieden. Denn es ist unwichtig, was du auf deinem Kopf trägst, wichtig ist, was du im Kopf hast. Sich zu verschleiern ist nicht der Grund des Lebens für eine Frau.
Wir bleiben bei ernsten Themen. Muslime, die Terroranschläge verüben, wären keine richtigen Muslime, so Abdullah Numan, weil sie nicht nach Regeln des Korans handeln. Aber
als wir handeln sollten am Beginn der Terroranschläge, als wir uns dagegen stellen sollten, da haben unsere Imame geschwiegen.
Die europäischen Imame sollten an europäischen Universitäten studieren und nicht in Islamschulen in den Ursprungsländern ausgebildet werden, sagt Numan. Das würde ihnen helfen, die westliche Welt besser zu verstehen. Abdullah Numan scheut sich nicht, seine Meinung zu äußern. Er plädiert für ein friedliches Zusammenleben zwischen mittlerweile verfeindeten islamischen Gemeinschaften, die es in Serbien gibt. Seine Botschaft:
Wir alle haben einen Gott.
Am Ende des Gesprächs gibt es Mokka. Leila Alomerovic, die gute Seele der islamischen Gemeinschaft und rechte Hand vom Mufti Numan, trägt Mokka-Tassen in den Raum. Ihre blonde Mähne ist teilweise unter dem roten Tuch versteckt, das sie locker um den Kopf gewickelt hat. Ein neuer Wind weht in der Gemeinschaft, sagt sie, seit Mufti Numan hier ist.
Mufti Numan lebt in der Moschee, genau im Haus neben der Moschee. Er ist hier für jeden da. Seine Hingabe gilt Gott, Gläubigen, Reisenden, Unglücklichen.
Am Abend hält Abdullah Numan wieder eine Predigt, diesmal in Englisch, für diejenigen, die kein Serbisch verstehen.
To be true to ourselves.
Wir dürfen nicht glauben, dass niemand unsere Fehler sieht und wir sie deshalb behalten dürfen und sie von einer Hosentasche in die andere schieben, um bloß nichts zu verändern. Nein, das ist nicht der Weg,
sagt der Mufti der Islamischen Gemeinschaft Serbiens Abdullah Numan. Zu Zeiten des Osmanischen Reichs war Belgrad eine blühende Handelsstadt, in der Moslems, Juden und Christen friedlich zusammenlebten.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wer in die Fremde zieht, der nimmt etwas von zu Hause mit. Seine Muttersprache, die Kultur, die Religion. Darum gibt es im Einwanderungsland Deutschland eigentlich keine Religion, keine größere Konfession, die nicht vertreten ist. Eine starke Gruppe ist zum Beispiel die serbisch-orthodoxe Kirche, die vor 50 Jahren ein eigenes Bistum für Westeuropa gegründet hat. Brigitte Lehnhoff berichtet aus der Gemeinde in Hannover, in der es so viele Angebote gibt, dass dem Priester vor lauter Tradition und Folklore das Eigentliche manchmal ein bisschen zu kurz kommt.
Das Zentrum der serbischen orthodoxen Gemeinde in Hannover. Vor allem am Wochenende brummt hier das Leben. Jeden Samstag gehört das Gebäude den Kindern und Jugendlichen. Von 10 bis 2:30 kommen sie zur sogenannten Schule. Manchmal sind es 80, manchmal bis zu 120. Gegen Mittag treffen sich alle zu einer Andacht in der Kirche. Danach gibt es etwas zu essen.
In der Regel machen das immer andere Eltern. Das sind dann Spenden quasi und was wir einnehmen, das kommt dann der Schule zugute und davon werden dann Bücher, Trachten, Stifte, was auch immer finanziert.
Sagt in der Küche eine Mutter und nimmt einen Topf mit heißen Würstchen vom Herd. An diesem Samstag ist eine einfache Mahlzeit angesagt, denn am Vormittag war auch eine Elternversammlung.
Wir haben viele Kinder in unserer Schule. Jeden Jahr 10% mehr. Unsere ist zu kleine Kirche für alle Gläubigen.
Und da gibt es viel zu besprechen und zu regeln, sagt Priester Alexander Perkovic. Nach der Pause mit Hotdogs und einem Stück Kuchen geht der Unterricht weiter. Jelena Akbaba, für alles Musikalische in der Gemeinde zuständig, übt mit 25 Mädchen und Jungen ein serbisches Volkslied. Der Raum ist klein, die 7- bis 10-Jährigen stehen eng gedrängt, manche haben sich hingehockt. Einigen ist anzusehen, dass sie im Text noch unsicher sind. Zwei Etagen tiefer im Keller des Gemeindezentrums gibt es weitere Gruppenräume. Dort unterrichten Ehrenamtliche Religion und Serbisch getrennt nach Altersgruppen. Auch für die Jüngsten, die 3- bis 6-Jährigen, ist ein Raum reserviert. An niedrigen Tischen und auf kleinen Stühlen sitzen 12 Kinder. Alle haben eine eigene Arbeitsmappe vor sich. Alexander übt gerade die Zahlen von 1 bis 6. Warum ist Eltern dieses Angebot wichtig? Ein Vater, der seinen Sohn von der Tür aus beobachtet, gibt Auskunft. Zwar gehe der 3-Jährige auch in eine deutsche Kita, aber
dort lernt er nicht so schulische Sachen und das fehlt ihm so ein bisschen, haben wir gemerkt, sondern nur immer spielen. Da suchten wir für ihn ein bisschen so einen Ausgleich, damit er auch was Sinnvolles lernt und mal gucken, ob ihm das auch gefällt, wenn er mal ruhig sitzt, weil er ist nicht so der Junge der ruhigen Natur.
Der 40-Jährige ist gebürtiger Deutscher mit serbischen Wurzeln. Freimütig räumt er ein, dass Religion in seiner Familie keine so große Rolle spielt. Auch für einige Eltern, die erst in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, stehen nicht religiöse Motive im Vordergrund.
Es gibt viele Leute, die in Serbien auch einen guten Schulabschluss haben, dort aber keine Arbeit finden und kommen hierher und die sprechen dann nur auf Serbisch mit den Kindern und die versuchen jetzt ein bisschen die Kinder hier zu integrieren.
Beobachtet Erzieherin Maria Asic. Das klassische Argument für die Samstagsschule ist aber ein anderes. Auf den Punkt gebracht, zum Beispiel von einer Frau, die in den 1970er Jahren als Gastarbeiterin nach Deutschland kam. Nun ist sie Rentnerin und bringt ihre Enkel ins Gemeindezentrum.
Dass die Kinder eigene Sprache nicht vergessen, damit die eigene Folklore tanzen kann und dass sie nicht verloren mit Mutterland Kontakt. Natürlich, die muss sich in Deutschland integrieren, aber es ist auch sehr wichtig, dass die Kinder hier Muttersprache und Tradition nicht vergessen.
Priester Alexander Perkovic hört das mit gemischten Gefühlen und wiederholt, was er in der Elternversammlung am Vormittag schon betont hatte.
Kirche ist nicht Tradition, unsere Kirche nicht Folklore. Wir müssen sprechen über Christus. Christus ist aufgestanden. Das ist eine Hauptsache in unserer Kirche. Schule, Tradition, Folklore, Chor, das ist Aktivität in unserer Gemeinde. Das ist wichtig, aber das ist nicht unsere Hauptsache. Hauptsache ist Liturgie und dann Predigt, dass Christus ist aufgestanden.
Erst seit einem Jahr tut der Priester seinen Dienst in Hannover. Dort erlebt er die typischen Entwicklungen einer Diaspora-Gemeinde, die mehrere Migrationswellen hinter sich hat. Die erste Zuwanderergeneration fühlt sich meist noch stark mit der Heimat verbunden. Aber die hier geborenen Nachkommen verwurzeln sich kulturell und sprachlich immer mehr im Zuwanderungsland. Für die Kirche geht es also darum, orthodoxe Tradition und Spiritualität zu bewahren und weiterzugeben. Zur Gemeinde in Hannover gehören etwa 500 Haushalte. Das entspricht rund 2000 Mitgliedern. Für die Kinder wird einmal im Monat ein eigener Gottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Brankitza Ott, eine der vielen ehrenamtlichen Helferinnen, sagt nach solch einer Kinderliturgie:
Das wurde auch so besprochen, dass das so abläuft und wie die Kinder sich dann richtig verhalten in der Liturgie, weil dadurch, dass sie das dann sicher wissen, kommen sie dann auch gerne und haben auch keine Angst davor.
Das erhofft jedenfalls Bischof Grigorie, der seit September 2018 die deutsche Diözese leitet. Von seinen Priestern verlangt er, in der Liturgie neben Kirchenslawisch und Serbisch mehr Deutsch einzuführen. In Hannover ist das schon lange die Regel. Es gibt aber auch leise Zweifler in der Gemeinde. Sie fragen sich, ob dieser Schritt reicht. Denn in westlichen Gesellschaften stehen die Zeichen auf Säkularisierung und Entchristlichung. Dass ausgerechnet jetzt die Orthodoxie nicht mit einer Stimme spricht, bedauert Erzpriester Milan Pejic zutiefst. Mehr als 40 Jahre leitete er die Gemeinde in Hannover.
Die Ukraine-Krise ist auf uns jetzt zugekommen. In letztem Jahr war das sehr heiß diskutiert worden in den orthodoxen Kreisen.
Der ökumenische Patriarch in Istanbul hatte Ende 2018 der neu gegründeten orthodoxen Kirche in der Ukraine die Selbstständigkeit zugesprochen, gegen den ausdrücklichen Protest des russischen Patriarchen. Das Zerwürfnis lähmt auch die orthodoxe Bischofskonferenz in Deutschland. Die russischen Bischöfe haben sich vorerst aus ihr zurückgezogen. Wichtige Fragen, wie etwa der orthodoxe Religionsunterricht an allgemeinbildenden Schulen, liegen damit für unbestimmte Zeit auf Eis. Bis in die Gemeinden hinein ist die Spaltung zu spüren.
Auf mich sind viele Ukrainer zugekommen, die nicht in die russische Kirche gehen wollten, um irgendwie Gebet oder Beichte oder Taufe oder Trauung, sondern kamen zu uns und fragten, ob sie bei uns das bekommen konnten oder ob sie sich hier in der Gemeinde einbringen können.
Beschädigt sieht Milan Pejic vor Ort auch das Verhältnis der orthodoxen Priester untereinander. Den Russischen ist verboten, gemeinsam mit dem griechischen Gottesdienst zu feiern, weil die griechische Kirche dem ökumenischen Patriarchat angehört.
Das belastet uns vor Ort und wir müssen menschlich erstmal das überwinden, menschlich miteinander ins Gespräch bleiben, damit wir eines Tages wieder miteinander zelebrieren können.
Die serbische orthodoxe Kirche steht hierzulande vor mehreren großen Herausforderungen. Augenblicklich geht es vor allem um den Umgang mit den innerorthodoxen Machtkämpfen und um die Säkularisierung.
Orthodoxe Uneinigkeit in Deutschland. Manchmal gibt es eine doppelte, ja vielleicht sogar eine dreifache Diaspora. Wenn die eigene Konfession eine Minderheitskonfession ist, wenn ohnehin immer weniger Menschen in die Kirche gehen und wenn dann auch noch ein armes Land immer leerer und leerer wird, weil die Menschen auswandern. Wir sind in der Republik Moldau, dem kleinen Land zwischen Rumänien und der Ukraine, einem Auswanderungsland, in dem immer weniger Menschen leben. Die Jungen suchen ihr Glück woanders, es bleiben die Alten. Und auch von denen finden immer weniger den Weg in die Kirche. Stefan May berichtet.
Die Glocken der katholischen Kathedrale von Moldaus Hauptstadt Chișinău laden zur Sonntagsmesse ein. Der Gottesdienstplan spiegelt die Vielfalt der moldauischen Gesellschaft wider. 9 Uhr polnische Messe, 10.30 Uhr Hochamt in russischer Sprache, 12 Uhr auf Rumänisch, 13 Uhr Messe im orientalischen Ritus. Die Melodie des Eingangsliedes der 12 Uhr Messe ist auch in unseren Breiten vertraut. Lobe den Herrn. Die das tun, sitzen verstreut in den Bänken, ein paar Dutzend sind es. Es waren schon einmal mehr, doch anders als hierzulande habe das in Moldau nicht mit abnehmender Religiosität zu tun, sagt der katholische Bischof von Chișinău, Anton Koja.
Viele unserer Leute verlassen das Land, sie suchen einen anderen Land andere Möglichkeiten zum Leben. Und deshalb auch unsere Gemeinden sind immer weniger, immer weniger.
Zwar hat sich in der letzten Zeit eine englischsprachige Gruppe, vornehmlich aus asiatischen Studenten, eine italienische Gruppe und eine griechisch-katholisch-ukrainische Gruppe gebildet. Auch würden sich jedes Jahr mehrere Erwachsene in Moldau katholisch taufen lassen. Jedoch?
Kinder sind auch wenig. Es gibt auch kleine Gemeinden, wo kein Kind ist, zum Beispiel zur ersten Kommunion. Weil auch die Familie, die junge Familie, sind irgendwo gewandert oder das Land verlassen. Deshalb.
Moldau gilt als ein Land mit besonders starkem Braindrain. Die Jungen, die Gebildeten, kehren ihrer Heimat, einem der ärmsten Länder Europas, den Rücken. Hatte Moldau mit dem Zerfall der Sowjetunion noch knapp 4 Millionen Einwohner, so sind es heute nur noch 2,5 Millionen. Das Bistum umfasst 20 Pfarreien für 20.000 Katholiken. Das ist ein Bruchteil der Zahl an orthodoxen Gläubigen, die 97% der Bevölkerung des Landes ausmachen. Ökumene ist aber nicht nur aufgrund der ungleichen Größe der beiden christlichen Konfessionen schwierig, sagt Bischof Koscha.
Eine Ökumene, so wie in Deutschland oder im Westen, solche Beziehungen gibt nicht hier bei uns. Aber es gibt so Beziehungen, die heißen freundliche. Das heißt, die russische orthodoxe Kirche ist die größte hier. Und die haben eine andere Vision über die Ökumene. Und deshalb, wir beten zusammen nicht. Wir können nicht beten. Wir können trinken. Wir können essen zusammen. Freundlich sein. Aber wir können nicht zusammen beten. Das ist eine eigene, ihre Position. Sonst gibt es gute Beziehungen, freundliche Beziehungen. Ich habe gute Freunde. Wir helfen den anderen, wenn sie etwas brauchen. Ja.
Nur wenige Gehminuten von der katholischen liegt die moldauisch-orthodoxe Kathedrale von Chișinău. Hier hat der Gottesdienst bereits um 9 Uhr begonnen. Weihrauchgeruch hängt unter der Kuppel, die Frauen tragen Kopftücher, Gläubige stecken bleistiftdünne Kerzen in Becken mit Sand, küssen Ikonen. Ein stimmgewaltiger Chor singt im Wechsel mit den Priestern. Es ist ein Kommen und Gehen während der 1,5-stündigen Zeremonie. Der zweite Mann nach dem Metropoliten, der Sekretär der Metropolie, Vadim Kaibas, bestätigt das distanzierte Verhältnis seiner Kirche zur Ökumene.
Nous avons une cohabitation, bon, avec autres, confessions religieuses.
Wir haben ein gutes Zusammenleben mit den anderen religiösen Konfessionen, das heißt mit den Katholiken. Zum Beispiel haben wir mit der katholischen Kirche eine Vereinbarung über soziale Aktivitäten. Aber wir brauchen nicht viel Ökumene in Moldau, weil sich 97% der Bewohner zur Orthodoxie bekennen. Es ist kein Dialog notwendig, weil die andere Konfession klein ist. Aber wir sind absolut tolerant gegenüber den anderen.
Doch auch wenn Erzpriester Kaibas seine Kirche nach wie vor an erster Stelle sieht, was den Einfluss auf die Gesellschaft angeht, so plagen die Orthodoxie in Moldau ähnliche Sorgen wie die katholische Diaspora.
Es gibt keine Bevölkerung, es gibt keine Gläubigen, die in der Kirche sein sollten.
Die demografische Krise im Land spiegelt eine spirituelle Krise wider. Aber nicht nur das.
Andere Probleme sind importierte Traditionen aus verweltlichten Gegenden. Die Menschen, die das kennenlernen, kommen zurück ins Land. Sie kommen zurück mit einer schon veränderten Denkart. Sie kommen mit neuen Traditionen, neuen verweltlichten Werten. Das hat unsere Gesellschaft durchdrungen. Sie wird konstant mehr und mehr verweltlicht.
Dabei war es nach dem Ende der Sowjetunion steil nach oben gegangen für die orthodoxe Kirche. 1999 hatte sie 280 Kirchen in Moldau, jetzt sind es 1450. Die Zahl liturgischer Handlungen wie Taufen oder Hochzeiten gehe aber kontinuierlich zurück. In der Kathedrale von Chișinău hängt eine Liste, auf der genau angeführt ist, wie viel für eine Taufe oder eine Hochzeit zu bezahlen ist. Doch diese Einnahmequelle sprudelt aufgrund der schrumpfenden Gemeinden nicht mehr so wie früher. Es sind nicht zuletzt diese zutiefst weltlichen Sorgen, die die Kirchen in der Republik Moldau beschäftigen.
Die schrumpfenden Gemeinden in der Republik Moldau. Diesen Bericht und alle anderen finden Sie in unserer Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.